www.nischenschlager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenschlager.
Herzlich willkommen zur Folge 105 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ja, wenn du an deiner Ernährung interessiert bist, dann bist du heute richtig bei mir. Denn meine Gesprächspartnerin ist Barbara Birker-Praschnik vom Olympiazentrum in Kärnten. Sie war jetzt schon zweimal bei verschiedenen Veranstaltungen bei mir, einmal bei der Trainer-Convention der BSPA in Fark am See und vor wenigen Tagen am Sporterziehertag in Graz. Genau da haben wir auch dieses Interview aufgenommen, in dem Barbara mit einigen Mythen, die so in der Sporternährung kursieren, aufräumt. Außerdem sprechen wir darüber, welche Auswirkungen eine Mangelernährung im Leistungssport hat und welche Hilfestellungen es gibt, damit du alles richtig machst in puncto Ernährung. Barbara weiß, wovon sie spricht, denn sie ist selbst Leistungssportlerin gewesen über viele, viele Jahre beim Rudersport, war 10-fache österreichische Staatsmeisterin, hat an 7 Weltmeisterschaften teilgenommen und ist eben seit 2005 im Bereich Sporternährung am Olympiazentrum in Kärnten tätig und coacht hier auch viele Leistungssportlerinnen, damit sie zu ihrer persönlichen Bestleistung finden und diese auch abrufen können. Bevor wir aber reinstarten in das Interview, habe ich noch einen Veranstaltungstipp für dich. Auf den Bergen ist ja schon der erste Schnee gefallen, die Gipfel sind schon weiß und für alle, die gerne genau dort unterwegs sind, nämlich im alpinen Gelände, gibt es am 24. Jänner in Wien eine interessante Fortbildung der BSPA Bewegungsakademie. Das Thema ist Gruppendynamik am Berg, reflektierte Handlungsoptionen im alpinen Gelände. Gruppendynamik ist ein Begriff, der bei Ausbildungen und Unfallanalysen im Outdoor-Bereich immer wieder auftaucht. Und dieser bleibt oft unhinterfragt und wird unspezifisch verwendet. Diese Fortbildung setzt genau da an, nämlich an einer differenzierten Auseinandersetzung mit dem Thema Gruppendynamik, um daraus wichtige Handlungsableitungen für die Unfallprävention daraus abzuleiten. Geleitet wird die Fortbildung vom Leiter der Abteilung für Schneesport an der BSPA Wien, nämlich Norbert Meister, mit Valeria Hochgatterer und Julia Rappich. Beide Damen sind Gruppendynamikerin und staatliche Skiinstruktorinnen. Wenn du also in Zukunft bessere Entscheidungen am Berg treffen willst, dann sei dabei am 24. Jänner von 17 bis 20 Uhr in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien. Infos dazu und Tickets findest du auf der Website bewegungsakademie.at. Die Plätze sind begrenzt, schau rein und sichere dir gleich dein Ticket. Ich melde mich heute aus dem Radio Igel Studio. Mir gegenüber sitzt die ehemalige Leistungssportlerin Barbara Birker-Praschnik. Sie war eine Ruderin. Servus, Barbara.
Hallo, grüß dich.
Ja, der Rahmen für unser Gespräch heute ist der Sporterziehertag an der Pädagogischen Hochschule. Das muss man auch dazu sagen. Es sind heute 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort, die verschiedenste Workshops mitmachen, verschiedene Vorträge dabei, bei verschiedenen Vorträgen dabei sind. Und bei dir, Barbara, waren jetzt auch ganz viele in der Aula. Wie war dein Eindruck?
Ja, es hat mich sehr gefreut, wie groß das Interesse ist, weil Sporternährung, gerade meine Zielgruppe, mit der ich sonst arbeite, sind ja wirklich die Spitzensportler und Erwachsene. Spitzensportler hauptsächlich, und es war für mich eine neue Situation oder eine eher ungewohnte Situation, natürlich mit der Zielgruppe, mit deinen Leuten zu arbeiten, aber hat Spaß gemacht und ich habe das Gefühl gehabt, dass es auch ganz gut ankommen ist.
Genau, das muss man zu deiner Person noch dazu sagen. Du kommst ja vom Olympiazentrum in Kärnten. Also du hast ja eigentlich mit Spitzensportlern zu tun. Wie jung sind denn eigentlich deine Athletinnen?
Die ersten, die mit mir zusammenarbeiten, das sind Landeskadersportler und die jüngsten sind 12, eher 14, sind hauptsächlich Jugendliche, die wir dann, sage ich mal, in Workshops erreichen. Und dann die, mit denen ich in der 1-zu-1-Betreuung arbeite, sind dann wirklich Erwachsene.
Okay, also die Zielgruppe ist schon gleich vom Alter her, aber doch nicht so von der Leistungsperformance her. Nicht? Wir haben ja hier Lehrer aller Schultypen heute dabei. Und da unterscheidet sich dann das doch ein wenig, das Thema Ernährung und Sporternährung. Aber was sehr gut war, wir haben heute mit Mythen gearbeitet und Fakten und da hast du einige Mythen gebracht, die sich hartnäckigst halten in der Philosophie, wenn man so will, in der Bevölkerung, aber die eigentlich wissenschaftlich kaum zu untermauern sind. Was sind denn da einige der wichtigsten Mythen, die du so heute mitgebracht hast?
Ja, ich glaube, die größten Mythen heute, die am größten Ungläubigkeit hervorgerufen haben und ein Raunen und ein Diskutieren im Raum, das waren zwei Themen. Das eine war das Vitamin C gegen Erkältungen, Verkühlungen, wo es einfach ja, der wissenschaftliche Nachweis fehlt, dass das tatsächlich Sinn macht, wenn dann eher eben, wie gesagt, das Zink noch dazu, das in manchen Vitamin-C-Präparaten drin ist, die das sozusagen noch rettet, aber sonst Vitamin C sich da nicht durchsetzen hat können.
Genau, jetzt kommen wir wieder in die typische Erkältungszeit hinein, im späten Herbst, Anfang Winter, wo ganz viele Erkältungen passieren und die Leute greifen zu Produkten, wo ganz groß oben steht Vitamin C und stärkt das Immunsystem. In Wirklichkeit gibt es wissenschaftlich kaum Befunde dazu.
Ja, es gibt ja tatsächlich Produkte mit Vitamin C, die durchaus Sinn machen, wenn man hingreift. Das sind eben die verschiedenen Obstsorten, also gegen die spricht überhaupt nichts. Und die haben auch reichlich Vitamin C oder Paprika zum Beispiel, die richtig viel Vitamin C enthalten. Aber es sind tatsächlich diese Supplemente, diese Nahrungsergänzungsmittel, dieses Vitamin C-Pulver, das man dazu nimmt, das einfach keinen Zusatzeffekt bringt.
Weil, wenn man da weil die nicht eingebunden sind in den ganzen Komplex, was eine Frucht oder ein Gemüse hat wahrscheinlich.
Naja, weil Vitamin C isoliert einfach nicht hilft gegen Verkühlungen. Das ist einfach nicht nachweisbar. Wenn, dann habe ich es eh gebracht. Den einzigen Effekt gab es bei ultraintensiv Ausdauersportler. Da hat es eine Studie gegeben, wo man sagt, okay, aber das ist jetzt nicht allgemeine Bevölkerung.
Betrifft und ganz wenige.
Genau. Und da eben habe ich gesagt, wenn schon Präparate, dann ist es eben das Zink, wo eben auch vom Olympischen Komitee IOC ein Consensus Statement gibt, wo man sagt, okay, Zink 75 Milligramm, wenn man es genau wissen will, gleich mit Beginn der Verkühlung für eine Woche, da konnte mal ein bisschen Effekt nachgewiesen werden. Und deswegen manche Kombipräparate, die sozusagen einen minimalen Effekt zeigen, dann mit Vitamin C, aber eigentlich ist es das Zink.
Okay, also die Take-Home-Message ist viel Gemüse und Obst im Vorfeld essen, aber dann keine isolierten Pulverchen dann, wenn man schon verkühlt ist.
Ja, nichts ganz Neues, aber es ist so, dass das einfach, man möchte oft was kompensieren mit Pulver und das funktioniert halt leider so nicht.
Okay, dann haben wir noch ein großes Mysterium heute gehabt, mit dem du aufgeräumt hast. Ganz viele Menschen greifen zu Magnesium, wenn sie zu Muskelkrämpfen neigen. Wie schaut es denn da aus?
Ja, das war, glaube ich, hat noch mehr Verwunderung gesorgt und ungläubigen Gesichtern. Und es ist tatsächlich so, das Lustige ist ja, wenn man auf internationale Kongresse geht, ist es eher umgekehrt, dass dann die Englischsprachigen ganz erstaunt anschauen, wenn man da irgendwie mit Magnesium und Muskelkrämpfen daherkommt, dass da Zusammenhang bestehen soll. Da gibt es auch nichts, dass das irgendwie nachweisen wird, dass Magnesium bei Muskelkrämpfen hilft. Das ist ja auch ein Magnesiummangel per se schon mal schwer feststellbar. Dann ist die Frage, ist es der Mangel an Magnesium, der überhaupt zu den Krämpfen führt? Und wenn, der nächste Schritt, hilft einer Magnesium, um Muskelkrämpfe zu verhindern? Das erste, ein Magnesiummangel kann man schon mal ganz schwer feststellen. Dann ist auch ein Magnesiummangel auch sehr selten bei uns, kommt kaum vor. Und das dritte ist, selbst wenn ich einen Muskelkrampf habe, wird mir das Magnesium nicht helfen. Ich habe es eh so noch dazu gesagt. Also wenn es was einen unmittelbaren Effekt hat, ist es der Durchfall, aber nicht das Lösen von einem Krampf.
Das wollen wir nicht haben. Ja, also auch damit ist jetzt aufgeräumt. Ein weiterer Mythos, den ich noch im Kopf habe, war, dass die Kohlenhydrate ganz oft gebasht werden als böses Nahrungspräparat oder Inhaltsstoff. Und da schaut es in Wirklichkeit auch anders aus, oder?
Absolut. Vielleicht, dass ich noch kurz vorher lösen darf, was man gegen einen Krampf macht. Also genau. Dagegen dehnen, das ist vielleicht auch nicht so uninteressant. Und ausreichend versorgt sein, dass es gar nicht in so eine Ermüdungserscheinung kommt, das würde ich gerne noch dazu sagen. Und eben auch, dass es eher der Trainingszustand ist, der halt gerade nicht zusammenpasst mit dem, was man halt gerade macht, dass man dazu den Muskelkrämpfen kommt. Aber zu deiner jetzigen Frage noch. Also ja, Low Carb ist ja, sage ich mal, ein Riesentrend in der allgemeinen Bevölkerung. Wirklich zum Problem wird es dann, wenn man das halt kombiniert mit Sport, vor allem mit viel Sport. Da muss man das schon sehr genau sich anschauen, weil einfach, und jetzt Carbs sind ja die Kohlenhydrate, und jetzt möge man mal ein, weiß nicht, 20 Jahre zurückdenken und einem Sportler sagen, aber keine Kohlenhydrate beim Sport, also Nudel bitte weglassen, der hätte dann ja komplett entgeistert angeschaut. Also da war das ja die Philosophie schlechthin, als Sportler brauchst du die Nudel. Und jetzt eben plötzlich sollen die Kohlenhydrate schlecht sein. Und ich sage, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Es ist einfach eine Frage, wozu brauche ich gerade die Kohlenhydrate und in welchem Ausmaß brauche ich sie? Und das ist das Entscheidende. Also natürlich, wenn ich den ganzen Tag nichts anderes mache, als im Büro zu sitzen, brauche ich sehr wenig Kohlenhydrate. Ich brauche sie als Glucose, als Zucker für mein Gehirn. Aber sonst werde ich jetzt nicht wahnsinnig viel brauchen. Mhm. Anders ist das natürlich, wenn ich mich bewege, weil dort ist der Treibstoff, sind einfach die Kohlenhydrate. Und da schwäche ich meinen Körper. Je öfter ich es mache, umso mehr, wenn ich da die Kohlenhydrate einfach weglasse oder viel zu wenig habe.
Ich glaube, das war ganz ein wichtiger Hinweis von dir. Es hängt ja vom Lifestyle ab. Nicht? Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt im Büro sitze und Schreibtischstäter bin und eigentlich keine Bewegung mache, oder ich habe meinen ständigen hohen Stoffwechsel, weil ich eben sehr viel Bewegung mache. Und da muss ich eben zielgerichtet mit der Ernährung dann auch schauen, dass der Körper gut versorgt ist.
Absolut, absolut. Mhm. Und da habe ich mehrmals heute auf die Website bei uns, Olympiazentrum Kärnten, verwiesen, wo ich wirklich einen eigenen Bereich habe, Sporternährung, weil ich dort das dann natürlich viel differenzierter auch zeigen kann, und aber auch sehr anschaulich mit diesen Athlete Plates, wenn du das gesehen hast, einfach, also wie fülle ich einen Teller, je nachdem, was ich halt mache. Und das ist super leicht umzusetzen und anschaulich, dass ich einfach am Teller entsprechend mehr drauf habe an Kohlenhydraten, an Kartoffeln, an Nudeln, an Reis, an Quinoa, was auch immer, wenn ich halt mehr mich bewege und weniger, wenn ich mich weniger bewege. Und dass es natürlich einen Unterschied noch gibt, was für Kohlenhydratquellen, also Fanta hat auch Zucker, dass es da natürlich auch noch ein bisschen einen Unterschied gibt, sagt das sei natürlich dahingestellt.
Genau, auf das ist ganz ein wichtiger Hinweis, also für die Nachhaltigkeit. Jeder, der mehr wissen möchte, schaut auf die Website vom Olympiazentrum Kärnten, und da gibt es eine Unterseite über Sporternährung, genau. Und da kann man sich dann schlau machen. Und die Darstellung mit dem Teller ist ja sehr, sehr visuell ansprechend, und die versteht man auch sofort, muss ich sagen. Die hast du übernommen von den Australiern, glaube ich, hast du gesagt.
Ja, die arbeiten damit. Genau, die Bilder, die ich gezeigt habe, die sind von den Amerikanern, also US Olympic, die einsetzen tatsächlich. Und inzwischen wird das aber, sage ich mal, in der Sporternährung weltweit eigentlich eingesetzt. Es gibt auch vegetarische Teller inzwischen, weil das natürlich sonst, sage ich mal, komplett an der Realität vorbei wäre, wo man auch sieht, dass das auch über vegetarische Teller sich gut lösen lässt.
Wir können jetzt kein Bild vermitteln im Podcast, aber wir erklären es vielleicht noch kurz. Da werden die Makronährstoffe prozentuell eingezeichnet im Teller. Und vielleicht magst du das nochmal erklären, wie es für einen normalen Alltag ausschaut und welche Makronährstoffe wir erhöhen müssen, wenn wir in den Sport hineinschauen.
Genau, also die Darstellung funktioniert so, dass man eben sagt, man hat diesen einen Teil für die Energie, also das, was ich brauche, den Treibstoff, um eben einfach weiterzukommen. Also das sind die Kohlenhydrate, das ist der Kohlenhydratanteil. Und der ist, so wie bei einem Mercedes-Stern, der rechte obere Teil sozusagen, wo man sagen kann, dieser Teil sollte eben idealerweise dann in einem fitten, in einem Tag, wo man sich schon bewegt, also nicht nur da sitzt, ist damit der Tag gut gefüllt, jede Portion, jede Hauptmahlzeit, wenn da dieser Anteil eben mit Kohlenhydraten gefüllt ist. Dann das Viertele unten sozusagen ist dann der Eiweißteil, das heißt Eier, Fisch, Linsen, all diese Teile, all diese Dinge, wenn es jetzt Linsen, weil ich sie erwähnt habe, sind, kann es ein bisschen mehr sein als ein Viertel. Vegetarische Eiweißquellen brauchen wir ein bisschen mehr, aber so zur Orientierung, so ein Viertel ist ganz gut. Und der übrige Teil vom Teller ist dann eben der Gemüseteil.
Gemüse, genau, ja. Ganz wichtig. Ja, finde ich eine sehr tolle Darstellung.
Und eben, es sind tatsächlich nicht die Prozente, sondern es ist wirklich so, schaut es am Teller dann aus.
Ja, die Athlete Plates sind visuell sehr schön dargestellt. Da kann sich dann jeder seinen Teller genau nach diesen Vorgaben, nach diesen visuellen Vorgaben auch füllen. Ihr habt da ein sehr schönes Plakat entwickelt, das kann man auch auf deiner Webseite downloaden sogar. Da wird noch einmal für alle Ernährungstipps für den Sport noch einmal zusammengefasst. Darunter ist auch dieses Tellermodell. Sehr gut aufbereitet auch das Trinkmodell, finde ich. Also gerade das Trinken ist ja eine Maßnahme, die sowohl im Alltag als auch im Sport oft zu kurz kommt. Man trinkt eigentlich zu wenig. Und wie verhält es sich mit dem Trinken von deiner Sicht aus?
Ja, also prinzipiell, wenn man jetzt gerade mal bei den Alltagstrinken vielleicht, nicht alkoholische Getränke bleiben, da ist es tatsächlich so, über den Alltag ist Wasser, Tee, das, was es braucht und das, was gut tut. Im Sport hängt es eben davon ab, wie lang bin ich unterwegs. Ab einer Stunde Sport macht Sinn, dass es nicht nur das Wasser ist, sondern dass da die Kohlenhydrate dazukommen, einfach um auch da wieder ausreichend Treibstoff, ausreichend eben Kohlenhydrate mitzuhaben. Da hängt es eben davon ab, wie lang bin ich unterwegs. Um die Details, sage ich mal, weiter, wenn man da Interesse hat, eben wieder auf der Website weitere Informationen. Aber letztendlich ist es eben auch so oft die Frage, wie viel Flüssigkeit verbrauche ich da eigentlich in meiner Sporteinheit? Und da ist es so, wie habe ich heute eben auch im Vortrag kurz erwähnt, ist es ganz leicht festzustellen, indem ihr einfach vorm Laufen, wenn es das Laufen ist, das man macht, und nach dem Laufen, wenn man sich auf die Waage stellt und dann sieht man beispielsweise, man hat ein Kilo verloren, dann ist es wirklich dieser Liter Flüssigkeit, den man verloren hat und dann wieder braucht natürlich.
Genau. Vorausgesetzt, man hat die gleiche Kleidung noch an. Ne?
Ja, das ist, das habe ich, oh ja, das habe ich vergessen zu erwähnen.
Manchmal steigt man auf die Waage, wenn man sie schon dann für die Dusche ausgezogen hat und dann wiegt man natürlich auch weniger.
Ja, ne? Ja, guter Hinweis. Ja. Also das sollte jeweils in der Unterwäsche erfolgen, nämlich auch, wenn man sonst reinschwitzt ins Gewand und dann natürlich die Werte verfälscht. Also das ist ein wichtiger Hinweis. Und für den Alltag, sage ich mal, einfaches Screening ist, die eigene Urinfarbe sich anzusehen, weil die sollte hell sein. Wenn sie zu dunkel ist, hat man einfach insgesamt zu wenig getrunken.
Genau, da merkt man oft, wie viel Wasserverlust man in der Nacht hat, weil gerade am Morgen ist das oft der Fall. Wenn man zur Toilette geht, merkt man, der Urin ist ein bisschen dunkler und da merkt man erst, wie viel Wasser man im Schlaf verbraucht durch die verschiedensten Stoffwechselprozesse. Und das Beste, glaube ich, was man machen kann, ich mache es halt immer so, ich trinke gleich einmal ein großes Glas Wasser nach dem Aufstehen. Ich glaube, das ist für die Zellen super. Wie siehst du das als Ernährungswissenschaftlerin?
Das schadet auf keinen Fall. Ohnehin wird oft zu wenig getrunken und über den Tag verteilt wirklich, dass man eine Wasserkaraffe wo hat, dass man eine Wasserflasche mit hat. Also jeder Trick, jede Maßnahme gut.
Ja, dann eine Messerspitze Salz ins Getränk, hast du gesagt, schadet auch nicht, weil es gibt sehr viele, die eher salzig schwitzen und dieses Salz kann man dann sehr gut nachsupplementieren mit dem Getränk, aber da bedarf es wirklich nur ganz wenig.
Genau, also jetzt vorausgesetzt, man ist gesund, man hat nicht Bluthochdruck, dann ist es bei manchen so, dass man, das merkt man selber auch ganz gut an den Kappen oder an dem Gewand, dass man da so weiße Ränder bekommt, dann ist man ein sogenannter salziger Schwitzer. Und da zahlt sich es dann aus, dass man vielleicht wirklich auf einen Liter eine Messerspitze Salz, Natriumchlorid, also es ist in den fertigen Nahrungsergänzungsmitteln nichts anderes drin als wirklich auch das Speisesalz, dass man dann da ein bisschen dazu ergänzen kann, um dann einfach auch ausreichend Natrium zu haben und nicht zu viel weggeschwitzt hat.
Ein Thema war bei dir auch, dass sehr viele junge Sportlerinnen zu wenig essen und sie dann das Red-S-Syndrom bekommen, also zu wenig Energie, partiell zu wenig Energie für ihre Tätigkeit. Woran erkennt man das eigentlich?
Ja, also das Red-S ist relative Energiedefizit im Sport. Da gibt es jetzt wirklich seit Ende September brandneue Studien und Ergebnisse, also ganz neu, nochmal neu aufgearbeitet worden, auch seitens IOC, Olympisches Komitee, ganz, ganz, ganz ein wichtiges Thema, weil es tatsächlich, so wie du schon gesagt hast, so ist, dass viele Athletinnen und Athleten zwar eh viel essen, aber sie bräuchten noch mehr. Und es ist gar nicht so, dass die dann unbedingt am Abnehmen sind, weil ständig zu wenig Essen, das richtet sich der Körper dann auch so ein, dass er dann nicht einmal zwingend Gewicht verliert, aber man schwächt ihn. Und vor allem, wenn man rund ums Training zu wenig Energie bekommt, beim Training zu wenig Energie hat, schwächt man auf den Körper auf Dauer unglaublich. Die Effekte, das, was es mit sich bringt, werden komplett unterschätzt. Und da reden wir von gesundheitlichen und von Leistungsaspekten. Also wenn man wenn man von dem, was man merkt, so mal unmittelbar ist, ist eben Konzentration, dass die nachlässt, Krankheitsanfälligkeit, die steigt. Manche sogar, die schneller, weniger schnell wachsen. Also wenn man sieht, ein Knick in der Wachstumskurve, immer hellhörig sein, ist dann nicht zu wenig Essen da, dann die Periode, die ausbleibt bei den Frauen, viele, viele Dinge, wo man es dann merkt. Und das Dramatische oder das, sage ich mal, das Gefährlichste an dem Ganzen ist, natürlich krank werden häufig und so weiter, alles nicht gut. Verletzungsanfälligkeit sollte ich vielleicht noch erwähnen, also dadurch, dass auch die Konzentration zurückgeht, verletzen sich Sportler, Sportlerinnen viel mehr, weil da auch oft nicht richtig entschieden wird in spieltaktischen Zügen. Und aber das Dramatischste, das wollte ich eben sagen, sind eben die Knochen, die geschwächt werden. Also es ist tatsächlich so, dass durch ein zu wenig Einlagern an Kalzium, das dann die Folge ist, durch die Sexualhormone, die so runterreguliert sind, dass da tatsächlich es Athletinnen gibt, und ich betreue solche, die und auch Athleten, aber mehr sind es noch die Sportlerinnen, die eine Osteopenie haben, also eine zu geringe Knochendichte. Es gibt sogar welche mit Osteoporose, und irgendwann ist eben leider der Punkt erreicht, wo das nicht mehr reversibel ist, und umso wichtiger ist es, dass man wirklich in den Stufen davor darauf aufmerksam macht und es gar nicht erst so weit kommen lässt.
Das ist wirklich erstaunlich. Das habe ich noch nie gehört, dass junge Athletinnen, obwohl sie Sport machen und größere Impact auf ihren Knochen haben, trotzdem die Knochendichte sich reduzieren kann. Also
ja. Es ist auch so, gerade deswegen, dass man macht dann so eine Knochendichte-Messung, dass es eben, aber das wird dann schon sehr speziell, aber dass wir dann wirklich auch den sagen, bitte macht es nach unserem Protokoll, weil, wie du richtig sagst, also Sport macht starke Knochen. Das ist Zug-Druckbewegungen erhöhen die Knochendichte. Das heißt, es kann auch sein, dass zum Beispiel habe ich eine Sportlerin, die super starke Knochen hat an den Armen, weil es ihr Sport einfach so hergibt, aber die Wirbelsäule einer alten Frau, Osteoporose, werden wir gar nicht mehr wieder hinkriegen.
Wahnsinn. Wie schaut es denn dann aus mit dem intermittierenden Fasten? Das ist ja auch ein gewisser Trend, auch bei Jugendlichen, dass man über mehrere Stunden keine Nahrungsaufnahme hat. Ist das dann gegenläufig zu deiner These, dass man regelmäßig essen sollte? Eigentlich schon, ne?
Ja, in den meisten Fällen kriegen wir es nicht hin. Also wir haben ja natürlich verschiedene Gründe bei Sportlerinnen und Sportlern, warum wir mal mit dem Gewicht ein bisschen zurückgehen müssen. Wie gesagt, meine Zielgruppe sind die Leistungssportler, die sind die Spitzensportler. Da haben wir einfach Situationen bei Kletterern, bei Kanuten, bei Ruderern, bei Radlern, bei gar nicht so wenig Sportarten, wo wir auch mal schauen müssen, dass wir das mit dem Gewicht etwas reduzieren. Und in den wenigsten Sportarten geht sich das mit einem intermittierenden Fasten aus, weil, so wie du richtig sagst, da einfach die Fastenzeiten zu lang sind. Es geht sich manchmal an trainingsfreien Tagen aus oder an Tagen mit wenig Training, aber wie gesagt, da rede ich jetzt schon von den Spitzensportlern natürlich, wo wir dann tatsächlich manchmal das einführen können, aber es ist jetzt nicht in den seltensten Fällen möglich. Ja.
Im normalen Alltag spielt das wahrscheinlich weniger Rolle, da kann man schon über einige Stunden mal nichts essen. Ne?
Das überlebt man. Und es ist sehr wahrscheinlich sogar durchaus, also da gibt es sehr spannende Studien, auch wenn die jetzt noch nicht, die laufen ja noch, gerade bei diesen Dingen, wenn man seriös ansehen will, braucht es ja viele Jahre der Beobachtung. Und gerade wenn man Bevölkerung beobachtet, die sind ja nicht wie die Laborratten, dass man sagt, man standardisiert das. Also da braucht es schon echt viele Leute und lange Beobachtungszeiträume, um das gut beobachten zu können. Aber gerade das intermittierende Fasten hat durchaus spannende erste Ergebnisse, wo man sagen kann, das zahlt sich vielleicht schon aus, dass man mal ein bisschen später mit dem Frühstück startet.
Genau. Ich habe einen Vortrag gehört von Frank Matteo, der forscht in Graz, als Molekularbiologe, der hat da wegweisende Studien auch gemacht. Und der sagt auch, das hat sehr gute Effekte, aber er sagt auch, ausgenommen sind kranke Kinder, schwangere, ältere Menschen und wahrscheinlich auch Leistungssportler, die halt vermehrt Energie brauchen. Also in diesen speziellen Settings soll man es dann doch nicht machen.
Genau, genau, ja.
Ja, wie schaut es denn aus jetzt an einem Wettkampftag? Am Plakat hast du da so eine schöne... so einen schönen Stundenablauf auch mitgebracht, in welchen Stunden man vor dem Wettkampf noch was essen kann und was man essen kann. Vielleicht kannst du das nur ganz kurz noch skizzieren.
Ja, also natürlich, das ist natürlich schon sehr sportartspezifisch. Also das macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt eine Billardspielerin bin oder ein Ruderer oder Marathonläufer. Aber in vielen Sportarten ist es einfach so, dass es Sinn macht, dass man Energie hat, wenn man an den Start geht. Und für all diese Sportarten, wo es darum geht, dass man ausreichend Kohlenhydrate hat, um dann die Leistung bringen zu können, macht Sinn, dass man da mal die unter Anführungszeichen gesunde Ernährung, ich habe gesagt, den Begriff vermeide ich ja fast und schaue eher, was für Effekte bringt jetzt was immer, aber dass man da die mal ein bisschen hintanstellt. Das heißt, da geht es dann wirklich darum, 4 Stunden vorher kann ich noch halbwegs normal essen. Und je näher man dann zum Wettkampf kommt, desto eher muss ich dann auch wirklich noch mehr mit den Ballaststoffen zurückgehen, Eiweiß, Fette reduzieren und wirklich statt dem Vollkornbrot dann auf ein Weckerl, auf ein weißes Brot kommen, also ein Marmeladeweckerl vor dem Start, ist dann tatsächlich das, was mir besser hilft. Denn am Punkt, wenn es losgeht, sollte mich nichts mehr unnötig im Magen sein, sondern wirklich nur noch das, was ich dann brauche, um weiterzukommen, um möglichst gut über die Strecke oder was auch immer es dann ist, zu kommen. Und wie gesagt, da das doch unterschiedlich ist, je nach Sportart, kann ich da einfach nur noch einmal auf meine Website verweisen, wo das dann wirklich je nach Sportart ganz gut angeführt ist, was da ganz genau gefragt ist.
Mhm. Sehr gut. Die Website noch einmal Olympiazentrum Kärnten und die Unterseite
Sporternährung.
Genau. Sehr gut. Ja, dann sage ich Barbara, sehr großen Dank, dass du heute dabei warst, dass du mit deiner Expertise diesen Tag bereichert hast und auch noch, dass du die Zeit gefunden hast für dieses Interview. Vielen Dank.
Sehr gerne.
erichfrischenschlager.com Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.